Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 118. Oder? Wer kommt mit zum Mond? Die ILA, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet, ist eine Technologieshow, aber auch eine Art Klassentreffen der Luft- und Raumfahrt. Dort kann man auf relativ kleinem Raum mit vielen großen und großartigen Menschen sprechen, die man sonst sehr schwer an einem Ort versammeln könnte. Und so war es mir eine große Freude, mit einigen Menschen auf der ILA über astronautische Missionen und die Zukunft der Mondexploration zu sprechen, die unmittelbar damit zu tun haben. Die allerwichtigste Nachricht, die direkt zur ILA von der ESA verkündet wurde, war die, dass der Italiener Luca Pamitano als Europäer Teil der Artemis-3-Mission der NASA wird. Und die Freude darüber war bei ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher riesengroß.
Das ist schon eine Situation, die, ich sage nicht unerwartet ist, aber die wirklich gut ist und für Europa einzigartig. Wir haben in der Artemis-3-Mission einen Piloten als Teil der Astronautencrew. Das ist eine neue Mission, ein Test, wirklich, wo es einen Testpiloten braucht dafür.
Einen Testpiloten für eine Testmission. Naja, klar, wer kann dagegen etwas haben? Aber was wird da eigentlich getestet? Das habe ich Volker Schmid gefragt. Den kennt er ja schon sehr gut als ehemaligen Missionsleiter der Missionen von Alexander Gerst und Matthias Maurer.
Es ist keine Mondmission, sondern eine technische Demonstration eines Dockings zwischen der Orion-Kapsel und einem noch zu erstellenden Mondlander oder zwei Mondlandern. Es ist ja in der Ankündigung von zweien die Rede, also einmal das SpaceX-System und einmal das Blue-System.
Die beiden werden im Rahmen von Artemis 3 getestet, also jedenfalls, wenn beide rechtzeitig fertig werden. Volker findet diese Entscheidung goldrichtig.
Dass sich die Ingenieure offensichtlich durchgesetzt haben, weil diese Artemis-3-Mission gab es ja in der Ausrichtung vorher nicht, sondern das Docking war gar nicht vorhanden. Also man probiert jetzt erstmal wirklich die essentiellen Schritte, um dann sicher zum Mond zu gehen. Und das ist auch eine gute Nachricht für die europäischen Astronauten, die dann in den Sitzen sich zum Mond befinden. Das wird in der Erdumlaufbahn ähnlich wie bei Apollo gemacht. Warum? Wenn man Docking am Mond probieren würde und es geht schief, kommt man vielleicht nicht mehr zurück.
Und das wäre ganz, ganz schlecht. Gut ist hingegen, dass sich wirklich alle für Luca freuen. Zum Beispiel auch Anke Pagels-Kerb, die Bereichsvorständin Raumfahrt beim DLR.
Ich freue mich für Luca, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist eine Riesenchance für ihn. Ich denke, er ist hervorragend dafür vorbereitet. Aber natürlich kann ich auch Matthias und Alex verstehen, die sich auch darauf vorbereitet haben. Aber ich bin noch ziemlich sicher, dass deren Chance kommen wird und dass die auch nochmal fliegen werden.
Volker natürlich auch.
Ich kenne Luca, er ist Liaison Officer von der ESA in Houston, also astronautischer Verbindungsmann da drüben. Der ist flugerprobt, zwei Missionen gehabt, Kommandant gewesen, fast ertrunken im All mal.
Und zwar, weil sein Helm voll Wasser lief. In einem kleineren Umfang ist das bei Matthias Maurer auf der Cosmic Kiss-Mission auch passiert. Darüber haben wir in diesem Podcast gesprochen. Aber bei Luca Pamitano war das Ganze wirklich lebensgefährlich. Dass er das gut überstanden hat, daran sieht man...
Er ist wirklich eine coole Socke. Mega, mega Kollege.
Und das sagt sein Teamkollege Matthias Maurer.
Luca ist ein super Freund, ein Teamkollege. Und ich freue mich riesig, dass er jetzt ausgewählt wurde für die Artemis-3-Mission als Pilot. Er ist ja Testpilot, er hat die richtigen Vorbedingungen, um da mitzufliegen. Und das hatten wir alle nicht so auf dem Schirm, dass Europa, dass die ESA jetzt schon bei der Artemis-3-Mission mitfliegen dürfte. Von daher bin ich super froh und freue mich für den Luca.
Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Von einem, der eigentlich selber fliegen möchte. Ist das ehrliche Freude?
Ich glaube, Sie meinen das sehr ehrlich. Das ist ja ein Team, eine Familie. Natürlich gibt's auch einen gewissen Wettbewerb, der ist gesund, das muss so sein.
Und trotzdem gibt's eine wichtige Frage, die ich auch dem ESA-Generaldirektor gestellt habe.
Wann fliegt denn ein Deutscher zum Mond?
Ja, die Frage würde ich gerne direkt beantworten mit einem Datum, aber das ist natürlich zu früh, wie Sie verstehen können. Aber ich kann sagen, dieser Flug von Luca Pamitano, es geht eigentlich um das Docking der Lander mit der Orion-Kapsel. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Test, aber eben nicht zum Mond, sondern eben um unseren Planeten Erde herum. Das heißt, der wirklich interessante Flug ist natürlich dann zum Mond.
Aha, naja, vielleicht ist es dann sogar ganz gut, wenn man jetzt nicht direkt mit dabei ist.
Also Alex und ich haben da beide natürlich den großen Traum, zum Mond zu fliegen. Und wir glauben an diesen Traum. Wir müssen uns mal ein bisschen das größere Bild anschauen. Wir sind jetzt im 26. Jahr mit dem ISS-Programm. Das läuft mindestens noch bis 2030. Und wir erwarten, dass eigentlich die Flüge zum Mond genauso groß und so lang werden. Ja, wir werden in sehr, sehr naher Zukunft bis zu 2 Missionen pro Jahr Richtung Mond sind. Und da wird es viel Platz geben für viele Europäerinnen und Europäer.
Und dass es dann Europäerinnen sind und am besten auch deutsche Astronautinnen, die bei Artemis mitfliegen, das ist nicht nur Anke Pagels-Kerb ganz wichtig.
Ich fände es total spannend, wenn wir jetzt in den nächsten Missionen auch unsere Reserveastronautinnen zum Fliegen bekommen, die sich dann auf eine Mondmission auch vorbereiten. Wir haben wirklich gute Leute dabei und ich denke, die Frauen müssen wir auch zum Fliegen bringen, dass die sich dann auf die nächsten Mondmissionen auch vorbereiten können.
Jetzt aber nochmal zu unseren Veteranen, Alex und Matthias. Die beiden bringen auf jeden Fall die richtigen Qualifikationen mit. Volker Schmidt.
Unser Ziel aus Deutschland ist es ja, einen oder beide zum Mond zu bringen, am besten auch auf die Oberfläche, weil das ist ja auch für einen Geophysiker eigentlich das Arbeitsfeld, das prädestinierte.
Matthias Maurer sieht es so.
Den Mond, da brauchen wir alle Fertigkeiten. Da brauchen wir Geologen, die natürlich dann helfen, den Mond mitzuerkunden. Aber auf dem Mond wollen wir ja auch vieles lernen. Wir wollen ja aus dem Mond Sand etwas herstellen. Erst einmal wollen wir dort Ressourcen rausziehen. Wir brauchen Luft zum Atmen und dort gibt's Sauerstoff drin. Dann wollen wir aber auch Wasser erzeugen. Wir wollen Energie erzeugen. Wir wollen ein Mondhaus bauen, damit wir vor der Strahlung geschützt sind. Wir wollen Radioteleskope aufbauen und dafür können wir nicht alles von der Erde einfliegen. Das heißt, wir werden dort auf dem Mond vieles lernen. Die Mondsteinzeit beginnt. Gleichzeitig bringen wir ein bisschen Hightech von der Erde mit. Die ganze Elektronik, die wir oben noch nicht herstellen können. Und dann können wir dort oben viel Neues schaffen. Ähnlich wie die Antarktis jetzt für die Forscher ganz wichtig ist, wird dann der Mond sozusagen zu einem neuen Kontinent, zu der nächsten Antarktis mit Forschungsstationen.
Da wollen wir dabei sein, na klar. Aber vorher muss nochmal ordentlich verhandelt werden. Warum? Unsere Tickets für die Reise zum Mond hatten wir Europäer eigentlich mit Beiträgen zur Raumstation Gateway gekauft. Aber deren Bau wurde von der NASA erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
Damals hatten wir noch das Gateway und die 3 Flüge, die ich damals angekündigt habe, wo ein Deutscher oder Deutsche fliegen werden, die waren für den Gateway gedacht. Und jetzt haben wir natürlich durch das Pausieren des Gateway eine andere Situation. Das heißt, wir müssen neu verhandeln. Ich will dir nichts vorwegnehmen, aber wir sind sicher sehr daran interessiert, diesen ersten Flug von Artemis 3 zu koppeln mit anderen Flügen in der Zukunft auf die Oberfläche. Mehr kann ich derzeit noch nicht sagen.
Aber ich kann sagen, dass es wahnsinnig beeindruckend war, wie viel vom DLR entwickelte Technologie für den Mond auf der ILA gezeigt wurde. Kein Wunder.
Wir haben eine ganze Menge Technologien in den letzten Jahren entwickelt, um auf dem Mond zu landen. Das sind Technologien, die Astronauten dann unterstützen und Astronautinnen. Das ist aber auch Technologie, die vorab auf den Mond gebracht werden kann, robotische Systeme, die einfach die Landung vorbereiten, ohne ein derart hohes Risiko einzugehen. Also ja, das DLR hat sich genau so aufgestellt, dass wir von den robotischen Precursor-Missionen bis hin zur astronautischen Ausbildung, aber auch Ausbildung in unserer Lunarhalle, also für den Mond auf dem Boden, eigentlich alles mitliefern können.
Und zu diesem Allem gehören dann auch etliche Rover. Einer sah ein bisschen so aus, als hätte ihn Luigi Colani designt. Und dafür einen 1000-Füßler mit einem Schaufelraddampfer gekreuzt.
Der Scout Rover ist großartig. Der ist aus mehreren Elementen zusammengesetzt, die auch wie ein 1000-Füßler agieren können. Ich hätte ihn ganz gerne so ein kleines bisschen kleiner, um Legosteine unter der Couch rauszuholen, weil der unglaublich flexibel ist. Alleine dadurch, wie er aufgebaut ist, macht ihm das auch nichts aus, einfach mal von der Klippe so ein bisschen runterzufallen. Der poltert dann so über Kopf und stellt sich wieder auf und läuft halt in der nächsten Richtung weiter. Also es ist ein unglaublich flexibles System, ursprünglich mal dafür gebaut worden, in Lava-Tubes reinzugehen. Aber ich kann natürlich damit sehr schnell auch über einen sandigen Boden navigieren und habe vorne dann irgendwie eine kleine Kamera drauf. Und das ist halt wirklich wie so ein Insekt, 1,20 Meter lang ungefähr, was überall hinkrabbeln kann. Und finde ich eine spannende Sache auf dem Mond.
Möglich sind solche Rover erst heute.
Als ich im DLR angefangen habe, da haben wir auch solche Systeme schon untersucht. Da gab es verschiedene Konzepte, aber die Technologie war halt noch nicht so reif wie heute. Und heute, die Dinger sind ja relativ unempfindlich. Wir wissen, dass sich bestimmte Mars-Rover festfahren mit ihren ausgetüftelten Rädern. Das kann bei so einem System weniger passieren. Das ist einfach robuster, ne? Und darauf kommt es an. Das ist auch gerade für die Exploration. Das Gesamtbestreben ist natürlich, Technologie robuster zu machen, eine Größenordnung, wenn es geht. Und das wird auch notwendig sein, wenn wir auf dem Mond langfristig auch mit Menschen Fuß fassen.
Und dafür ist diese Art Technologie unersetzlich. Matthias Maurer.
Auf dem Mond haben wir tiefe Krater, die sehr, sehr steil sind. Und dort können wir mit der jetzigen Technik noch nicht rein. Wir haben auf dem Mond aber auch Mondhöhlen. Und dort muss man reinkrabbeln. In diesen Höhlen werden wir Astronauten vor der Strahlung geschützt. Das wäre natürlich ganz spannend. Aber in den tiefen Kratern, dort wollen wir auch hin, dort hoffen wir, Wassereis zu finden. Und aus diesem Wassereis wollen wir einiges herausfinden. In diesem Wassereis sind hoffentlich noch die organischen Spuren von der frühen Zeit, als dieses Wasser auf den Mond kam, das war nämlich zur gleichen Zeit, als auch gefrorene oder Wasser auf die Erde kam mit dieser Organik, und dann können wir anhand dieses Wassers hoffentlich lernen, wie Leben und im Endeffekt auch wir Menschen entstanden sind. Und ich finde das einfach unglaublich spannend.
Und jetzt zu einer Frage, die mir ziemlich oft gestellt wird. Was macht ein Astronaut eigentlich, wenn er nicht gerade auf einer Mission unterwegs ist?
Meistens bin ich in Köln, am Astronautenzentrum. Das ist ja der einzige Platz in Europa, an dem Astronautinnen und Astronauten ausgebildet werden. Und das Astronautenzentrum hat sozusagen ein Gebäude auf der einen Straßenseite. Dort lernen wir und üben wir, was wir in der Schwerelosigkeit machen, also Forschung auf der Internationalen Raumstation. Und direkt gegenüber, auf der anderen Straßenseite, haben wir ein Mondzentrum aufgebaut. Dort üben und testen wir Technologie. Und ich bin eigentlich die meiste Zeit dort im Sand am Wühlen. Dann habe ich mal so einen Analog-Astronautenanzug an und hoffe, dass wir in Europa einen eigenen Raumanzug entwickeln. Dann arbeite ich mit Rovern zusammen und gebe den Entwicklern ein bisschen Rückmeldung, was man da verändern könnte. Dann lerne ich auch, wie wir auf dem Mond die wichtigen und die richtigen Steine identifizieren. Wir nehmen da Geräte mit hoch und dann haben wir so ein Gerät und dann mache ich einmal, drücke ich auf den Knopf und dann sagt dieses Gerät mir, okay, ich bin ein Anorthosit, ich bin wissenschaftlich wertvoll, sammel mich ein und bring mich zurück zur Erde. Und genau solche Maschinen, an denen arbeiten wir jetzt.
Und jetzt rufen wir alle erstmal der NASA zu, sammelt unsere deutschen Astronautinnen und Astronauten ein und bringt sie zum Mond, damit die die wertvolle Arbeit dort oben machen können. Zusammen mit Rovern und jeder Menge Teamgeist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unsere Titelmusik stammt von Klaas Müller.